Ja, wir beginnen jetzt unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir lesen jetzt miteinander die Lesung im Psalm 98. Die, wo die Bibel da haben, können gerne aufschlagen. Und jetzt wurde uns durch den Chor was Wunderbares dargestellt. Ein schönes Lied haben wir gesungen jetzt. Und im Psalm 98, da werden wir aufgefordert, genau das zu tun. Aber nicht nur heute, sondern jeden Tag im Herzen. Jeden Tag die Freude im Herzen. Psalm 98, 1 bis 9. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er siegt mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Vers 2. Der Herr lässt sein Heil verkündigen. Vor den Völkern lässt er seine Gerechtigkeit offenbaren. Er gedenkt an seine Gnade und Wahrheit dem Hause Israel. Alle Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Jauchzet dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet. Lobet den Herrn mit Harfen und mit Psalmen, mit Trompeten und Posaunen. Jauchzet vor dem Herrn, dem König. Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdboden und die darauf wohnen, die Wasserströme frohlocken und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn, denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdboden richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit Recht. So, liebe Geschwister, lasst uns gemeinsam aufstehen und beten. Ja, vielen Dank, Herr Jesus Christus, dass du auch diesen Tag heute wieder geschenkt hast, dass wir uns hier in Frieden versammeln dürfen. Und wir wollen dir herzlich danken für diese frohmachende Botschaft, diese gesungenen Lieder, gesungenen Gebete, das gesungene Evangelium. Herr, du hast gesagt in deinem Wort, der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer an den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihn. Herr, es ist schrecklich, hast du gesagt, wer in die Hand des lebendigen Gottes fällt und nicht die Vergebung seiner Schuld hat, keine neue Kreatur in Christo ist. Und wir wollen dich da ganz herzlich drum bitten, Herr, geh doch du. Du weißt, unsere Verwandte, Bekannte, Freunde, Nachbarschaft, erbarm dich um die Deutschland. Erbarm dich, Herr, und schenke noch ein Ziehen und ein Verlangen in unserem Lande. Schenke du noch, Herr, Buße und Umkehr, Sündenerkenntnis. Herr, wir wollen dich bitten, dass du dich erbarmst noch. Das Jahr geht zur Neige, das neue Jahr bricht an, wir flehen dich an, pflüge ein neues, zieh noch Menschen, mach sie suchen und verlangen nach dir und zeig ihnen auch auf, wer nicht umkommt, nicht umkehren will, der wird verloren gehen. Herr Jesus, wir flehen dich an, erbarm dich um unser Land und Herr, erhalte auch weiterhin die Gemeinde hier, wache du über die Gemeinde. Führe und leite sie weiterhin. Wir bitten dich auch, Herr, für die Geschwister, die heute nicht dabei sein können, die krank und schwach sind, einsam sind. Mögest du sie ganz herzlich segnen, da zu Hause. Und dass dein teures Wort an ihren Herzen wirkt und Frucht bringt. Lieber Herr, danke, dass du auch bei ihnen bist. Amen.
Ja, ihr lieben Geschwister, ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann. Unter euch in der Gemeinschaft, ich kenne ja schon viele, ich bin ja heute nicht zum ersten Mal hier, sondern war schon des Öfteren hier und habe viele Kontakte und es freut mich immer, wenn ich die Geschwister aus Riedlingen sehe und mich mit ihnen austauschen kann. Ich grüße auch recht herzlich von der Gemeinde Massenbach. Und für die heutige Predigt muss ich eine kleine Entschuldigung voranstellen, ich habe sie kurzfristig ausgetauscht, konnte aber keine Präsentation mehr dazu machen. Das heißt, ihr müsst jetzt eine Predigt euch anhören ohne Präsentation. Aber ich hoffe, es empfindet niemand als Mangel. Der Predigttext steht in Psalm 2 und da heißt es: Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn und in seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen wie Töpfe, sollst du sie zerschmeißen. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Diene dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn sein Zorn wird bald entbrennen. Wohl allen, die auf ihn trauen. Ja, liebe Geschwister, der heutige letzte Sonntag in diesem Jahr gehört immer noch zum Kirchenjahr, zu den Sonntagen des Weihnachtsfestes. Und tatsächlich findet sich in den Weihnachtstexten des Kirchenjahres auch der Psalm 2. Der Psalm 2, ein Weihnachtstext? Klar, es gibt sicher erbaulichere Texte für Weihnachten. Im Psalm 2 ist nichts zu lesen von Engeln, Krippe, Hirten, Maria und Josef. Das ist dann an Weihnachten direkt oder am ersten Weihnachtsfeiertag. Und vom Wirt steht auch nichts drin, aber da steht in der Bibel auch nichts. Auch vom Stall steht nichts in der Bibel. Und auch hier im Psalm 2 steht nichts vom Stall. In diesem Psalm geht es um etwas anderes. In diesem Psalm geht es um Mächte, um Völker, um Herrschaft, um Gewalten. Das passt jetzt auch nicht ganz so in das idyllische Klischee vom Weihnachtsfest. Okay, es gibt noch den 7. Vers und deshalb ist er wahrscheinlich in die Weihnachtstexte gerutscht. Und da heißt: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ja, das klingt ein bisschen weihnachtlich. Was ist das für ein Psalm, der Psalm 2? Zu welcher Sorte von Psalmen gehört er? Ist es ein Lobpsalm, Dankpsalm, Rachepsalm? Nein, es ist ein prophetischer Text. Und dieser prophetische Psalm wird an vielen Stellen im Neuen Testament zitiert, unter anderem in der Apostelgeschichte, im Hebräerbrief, ganz besonders in der Offenbarung. Und im Neuen Testament erfahren wir auch, wer außer dem Heiligen Geist natürlich der Autor dieses Psalmes ist. In Apostelgeschichte 4, Vers 25 lesen wir: Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes gesagt. Und jetzt kommt ein Zitat aus Psalm 2. Das heißt, der Apostelgeschichte, der Lukas sagt hier, der Autor des Psalmes ist erstens der Heilige Geist, aber das gilt für die ganze Schrift, und zweitens der David. Wir haben es hier also mit einem Davidspsalm zu tun. Das ist einer der beiden großen prophetischen Davidspsalme. Das ist der Psalm 2 und der Psalm 110. Und wir haben hier einen Psalm, der uns zeigt, wie man von Gott her die Welt sehen kann und welche Konsequenzen das hat. Normalerweise haben wir ja an Weihnachten die menschliche Perspektive aufgeschrieben in Lukas 2. In Psalm 2 sagt Gott etwas dazu, wie er Weihnachten sieht und wie er Weihnachten einschätzt. Und Gott sieht die Lage dieser Welt erstmal gar nicht weihnachtlich. Er fängt an: Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Heiden und die Völker toben, rebellieren gegen Gott. Die Machthaber dieser Erde, heißt es hier, lehnen sich auf. Sie halten Rat miteinander. Das heißt, die Entscheidungsträger dieser Welt treffen sich auf Tagungen, Konferenzen, Symposien, Gipfeltreffen. Auch viele Treffen, von denen wir gar nichts ahnen und denen vieles festgelegt wird, was uns hinterher irgendwann mal aufgestülpt wird. Israel hat das Toben der Völker ringsum selbst erlebt. Es war ein kleines Volk mitten unter Weltmächten, eingeklemmt zwischen Ägypten, Babylon, Assyrien und noch vielen anderen. Das Toben der Völker gegen Israel hat bis heute nicht aufgehört. Das ist ja gerade brandaktuell. Nach dem Fall des Kommunismus dachte man, jetzt kommt eine entspannte Periode der Weltgeschichte. Man hat sogar eine neue Weltordnung ausgerufen, aber es hat nur sehr kurz gedauert. Das Gegenteil ist eingetroffen. Wenn wir uns umhören, Krieg und Kriegsgeschrei dominieren das Weltgeschehen, so wie es Jesus in Matthäus 24 vorhergesagt hat. Und es werden wiederum Milliarden in Aufrüstung gesteckt, die anderswo fehlen. Die Lage an Weihnachten wird also von Gott so beschrieben: Die Völker rebellieren gegen Gott. Sie wollen verhindern, dass Gott und sein Gesalbter, also der Messias, hebräisch, auf dieser Erde das Sagen haben. So sieht Gott die Lage. Aufruhr der Völker. Wer mal das Oratorium von Georg Friedrich Händel, der Messias, sich angehört hat, der hat Teile aus diesem Psalm vertont. Und er hat den Aufruhr der Völker sehr schön dargestellt. Also ihr könnt es mal nachhören, gibt es bestimmt im Internet x-mal, warum rasen und toben die Heiden im Zorn. Durch so Oktavsprünge vom Kontrabass hat er es wunderbar dargestellt, den Aufruhr der Völker. Und nun wird in diesem Psalm bewusst ein anderes Element noch eingeführt. Es wird ein Titel genannt. Der Titel heißt der Messias, der Gesalbte, der Christus. Warum rebellieren die Völker so gegen Gott? Was haben sie denn gegen Gott und seinen Messias, gegen Christus und seinen Gesalbten? Sie sagen ja, die Völker, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Die Gottlosigkeit nimmt zu, wir brauchen keinen Gott, die Gebote Gottes sind überholt, wir wollen frei sein, so frei, dass ich mich neuerdings durch Sprechakt sogar zur Frau erklären kann. Vor 10 Jahren hätte jeder das für einen Witz gehalten, aber es ist traurige Tatsache. Paulus schreibt schon in 2. Thessaloniker 2, Vers 2, es regt sich schon das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Und damit beschreibt er das Aufkommen des Antichristen, dem die Gesetzlosigkeit sozusagen vorausgeht. Es sind Kräfte am Werk, die gegen Gott und seine Ordnungen arbeiten. Das beobachten wir im politischen, juristischen, im moralischen, ja sogar im persönlichen Bereich. Es gibt viele Parallelen hierzu in der Bibel, aber eine springt ganz besonders ins Auge, der Turmbau zu Babel. Alle Elemente, die schon in Psalm 2 auftreten, kommen beim Turmbau zu Babel schon vor. Die Völker raufen sich zusammen, um Gott zu entmachten, damit sie ihn endlich los sind und nicht etwa, weil sie etwas Sinnvolles bauen wollen. Der Turm hätte ja gar keine Funktion gehabt. Was läuft denn da ab in der Völkerwelt? Woher kommt denn diese tiefe Anti-Bewegung gegen Gott, die sich durch die ganze Gesellschaft überall hindurchzieht? Die Bibel sagt uns, dass wir von einem Durcheinanderwerfer, durch einem Diabolos, durch die Weltgeschichte getrieben werden, der Interesse daran hat, dass es genauso schlecht läuft, wie es läuft. Dieser Durcheinanderwerfer, dieser Diabolos hat von Anfang an nur ein einziges Ziel, nämlich den Platz dessen einzunehmen, der auf dem Thron sitzt. Und weil er diesen Thron nicht erhalten hat und in die tiefsten Tiefen gefallen ist, rebelliert er seitdem und wurde zum Satan. Sowohl in Offenbarung 16 als auch in Offenbarung 19, ich habe es schon erwähnt, wird Psalm 2 zitiert, wie die Völker zusammenkommen bis zur letzten großen antichristlichen Zusammenkunft. Da zieht einer die Fäden und treibt sie an. Er führt ein grauenvolles Weltregiment, das eine kleine Vorsilbe hat. Antichrist, gegen Christ, gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Die Parallele zum Antichristen ist unübersehbar. Das ist die göttliche Einschätzung zu Weihnachten. Und wie reagiert Gott auf dieses Rasen und Toben der Völker? Überraschend entspannt. Vers 4, aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer. Das ist das Lachen der Überlegenheit, kein hämisches Grinsen. Das ist das Lachen, weil er weiß, ich habe alles in der Hand, ich habe die Fäden in der Hand letztlich. Er lacht an Weihnachten. Der Teufel ist unterwegs an jedem Tag, natürlich auch heute. Da werden Völker gegeneinander und auch gegen Israel gehetzt. Da werden Menschen gegen Gott und seine Autorität aufgestachelt. Auf einem Bus, gecharterten Bus, war die Aufschrift zu lesen: Es gibt keinen Gott, genieße dein Leben. Und was ist die Reaktion Gottes darauf? Der fährt jetzt nicht mit dem Blitz rein und zerstört den Bus, er lacht darüber. Es geht drunter und drüber, wir spüren den Teufel überall in der Welt und gleichzeitig dürfen wir wissen, da sitzt einer, der lacht, der ist souverän, unangefochten und er sieht seinen Tag kommen, der Tag des Gerichtes wird kommen. Und das ist eine wunderbare Weihnachtsaufklärung, die Gott uns da gibt. Und wenn man dann die Verse 6 bis 9 liest, das ist etwas Besonderes. Da reden nämlich nicht mehr Menschen auf der UNO-Versammlung, sondern jetzt redet Gott durch seinen Sohn. In Vers 7 heißt es: Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Ja, wer ist denn ich? Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Das ist Jesus. Er hat zu mir, zu Jesus gesagt. Das müssen wir uns mal vorstellen. Der David war ja noch lange vor der Geburt Jesu. Und der David war noch fest im Alten Testament verhaftet. Und der David sagt im Psalm, natürlich unter der Leitung des Geistes, sonst hätte er das ja gar nicht gekonnt: Kundtun will ich Jesus den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir, Jesus, gesagt: Du bist mein Sohn. Das hat Gott zu Jesus gesagt. Heute habe ich dich gezeugt. Und mit der Antwort des Vaters, des Herrn der Welt auf das Toben und Murren der Völker, diese Antwort ist eine Person vielfach angekündigt, den Hirten in Bethlehem verkündigt, als Kind geboren, als Mann gekreuzigt. Das Grab hat ihn nicht gehalten. Man kann ihn nicht im gläsernen Sarg bewundern, aber man kann ihn als Herrn des Lebens kennenlernen. Er ist da. Er ist deshalb nicht im gläsernen Sarg, weil er nicht im Tod geblieben ist. Das ist die Weltgeschichte seit 2000 Jahren. Und Gott kam bei seinem ersten Kommen ja überhaupt nicht um zum Gericht. Er kam auch nicht mit Glanz und Gloria. Das totale Kontrastprogramm gegenüber den Mächtigen dieser Welt, die sich im Aufruhr gegen Gott befinden. Der Auftritt jedes drittklassigen Weihnachtsmannes mit Wattebart ist eindrucksvoller als die Ankunft Jesu auf der Bühne unseres Planeten. Und wisst ihr, was das Erkennungszeichen Jesu war? Was haben die Hirten gesagt gekriegt? Ein Heiligenschein und ein diamantbesetztes Bettchen? Keine Spur. Der Engel sagt zu den Hirten: Und das habt zum Zeichen? Ja, was habt zum Zeichen? Das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Windeln und Krippe, das Zeichen des Allerhöchsten, des Herrn aller Herren, des Gott aller Götter. Windeln und Krippe sind das Erkennungszeichen. Das Zeichen der absoluten Niedrigkeit. Jesus hatte noch nicht mal ein eigenes Bettchen. Er ist nicht im Bett geboren und er ist auch nicht im Bett gestorben. Der große, allmächtige Gott hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen und ist heruntergezogen, umgezogen in die Armut, in die Niedrigkeit aus dem Himmel auf die Erde. Ja, aber warum denn überhaupt? Wenn ein Flugzeug über uns hinwegfliegt, dann kann ich sagen, ein tolles Gerät, da wäre ich auch gern drin und würde mitfliegen. Aber wenn das Flugzeug über mich hinweg schwebt, habe ich da eine Chance einzusteigen? Nicht die allergeringste. In ein Flugzeug, das oben irgendwo in der Luft ist, kann ich nicht einsteigen. Was muss geschehen, dass ich in das Flugzeug einsteigen kann? Es muss landen, es muss auf die Erde kommen, es muss landen. Und genau das ist an Weihnachten passiert. Gott ist zu uns auf die Erde gekommen und er will, ja, im wahrsten Sinne des Wortes bei dir und mir landen. Deshalb ist Gott auf diese Erde gekommen, damit wir einsteigen können in das Rettungsflugzeug. Als nach der Geburt Jesus sind die sogenannten heiligen drei Könige in Jerusalem erschienen, also es waren nach der Schrift weder Heilige noch Könige noch drei. Es waren babylonische Gelehrte, Magier heißt das Wort, Magoi, das griechische Wort, die da gekommen sind. Und als sie in Jerusalem angekommen sind, haben diese drei, also ich weiß nicht, wie viele es waren, Gelehrten, bestimmt gedacht, wir bringen eine große Freudenbotschaft für Jerusalem. Jetzt ist der lang ersehnte Retter, den die ja schon seit vielen Jahren erwartet haben, ist jetzt da, ganz Israel liegt sich in den Armen, alle haben sich lieb, Freudenfeste überall und wir Heiden dürfen mitfeiern. Und dann die Enttäuschung, der Messias ist da und niemand hat es gemerkt. Ja, noch schlimmer, niemand will es wissen. Nur ein paar Hirten haben überhaupt Notiz genommen, also Angehörige eher der Unterschichten. Und am Königshof, da war von Freude überhaupt keine Spur, im Gegenteil, die sind heftig erschrocken. Aber es kommt noch besser, die Schriftgelehrten des Herodes kannten ja die Prophezeiungen und wussten sogar, wo der Messias geboren wird. Sie zeigen den heidnischen Gelehrten den Weg, aber sie gehen selber nicht hin. Die Heiden haben, ich weiß nicht, 1000 oder mehr Kilometer Weg auf sich genommen, um zu Jesus zu kommen. Die Gelehrten waren 10 Kilometer von Jerusalem entfernt und haben es nicht für nötig gehalten, zu Jesus zu kommen. Ganz nah und doch ganz fern. Die waren in jeder Hinsicht nah, die hatten ja auch das Alte Testament, die hatten die Schrift, die hatten die Väter, sagt Paulus an anderer Stelle. Aber sie sind selbst nicht hingegangen. Sie zeigen den Gelehrten sogar den Weg und bleiben trotzdem in ihren Theologensesseln sitzen. Und spätestens da haben die Weisen die nächste Enttäuschung erlebt. Sie geben bekannt, der Messias ist geboren und keiner geht mit nach Bethlehem. Und so kommt es, dass die ersten Anbeter nicht Juden, von denen die Schrift berichtet, nicht Juden, sondern Heiden waren. Die ersten Besucher waren zwar Hirten, aber die Schrift berichtet uns nicht, dass die Hirten ihn angebetet haben. Und genau das ist ja auch heilsgeschichtlich passiert. Die Juden hatten sozusagen das Recht des ersten Zugriffs auf den Messias, lehnen ihn aber ab. Dabei konnten Juden auch damals und sind auch damals zum Glauben gekommen. Sie können es bis heute. Sie haben die gleiche Chance wie alle anderen Menschen auch. Das Heil kommt von den Juden. Wer aber tatsächlich zur Anbetung damals hingegangen ist, das waren Heiden. Und die Heilsgeschichte hat sich umgedreht. Die, die eigentlich die ersten Anbeter sein sollten, sind die zweiten geworden. Das schreibt Paulus, könnt ihr nachlesen, in Römer 11 sehr ausführlich. Dennoch wird aber auch Gott mit seinem Volk noch zum Ziel kommen, mit Volk Israel. Sogar an die verlorenen Stämme des Nordreiches ist wenigstens indirekt im Zusammenhang der Weihnachtsgeschichte gedacht. Ich will es mal kurz erklären. Bei der sogenannten Darstellung im Tempel, also 40 Tage war das nach Geburt Jesu, da treten zwei Personen auf. Maria und Josef bringen das Kind in den Tempel und sie treffen zuerst den Simeon und dann die Prophetin Hanna. Das könnt ihr nachlesen, Lukas 2, 36. Hanna, das schreibt der Lukas ja ausdrücklich, war aus dem Stamm Asser. Den hat es schon damals nicht mehr gegeben. Die Stämme des Nordreiches sind so um 620 vor Christus untergegangen. Und wenn hier eine Frau aus dem Stamm Asser, und wie gesagt, Lukas erwähnt es ausdrücklich, auftritt, dann bedeutet das, Gott hat den Stamm Asser noch nicht zu den Akten gelegt, weil er einmal ganz Israel sammeln und retten will. Und Lukas sagt dann noch weiter über diese Hanna, über den Simeon sage ich jetzt nichts, aber zu Hanna, da könnte man auch natürlich viel sagen. Sie war 7 Jahre lang verheiratet und sie war 84 Jahre alt. Ja, wie kommt denn der Lukas dazu, eine Altersangabe zu machen? Und das auch noch bei einer älteren Frau, wo ja jede Altersangabe unhöflich ist, jedenfalls nach meiner Erziehung noch. Nun, jeder, der rechnen kann, erkennt, dass 84 die Multiplikation von 7 mal 12 ist. Also bei aller Vorsicht mit Zahlenangaben. Ich weiß, da hat sich schon mancher verhoben. Aber bei diesen Zahlen, die Lukas hier ja ausdrücklich erwähnt, glaube ich nicht an Zufall. Sonst hätte er sie gar nicht erwähnt. Und bei Zahlen wie 7 und 12 ist schwierig mit einem Zufall. 7 mal 12. 7 ist ja die göttliche Zahl schlechthin. Und die Zahl 12 steht immer meistens in Verbindung mit Israel. Also es sind nicht nur 12 Stämme, 12 Jünger. Ich könnte jetzt endlos über die Zahl 12 und Israel reden. Und das heißt aber in diesem Zusammenhang, dadurch, dass hier gleich kurz nach der Geburt Jesu eine Frau aus dem Stamm Asser, aus den verlorenen Stämmen des Nordreiches, zu Jesus kommt und Jesus lobpreist sogar hinterher und von Jesus erzählt, Gott hat sein Volk nicht abgeschrieben. Hanna aus dem Nordreich, aus dem Stamm Asser, ist der Beweis dafür. Die Geburt Jesu ist die Antwort auf das Rasen und Toben der Völker, haben wir gesagt. Nochmals Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ich möchte ganz kurz noch auf das Wort heute eingehen. Was bedeutet heute? Jesus war ja schon immer da. Er ist nicht erst in Bethlehem geboren, sondern er war Mitschöpfer. Er war von Anfang an da. Könnt ihr nachlesen, Johannes 1 und so weiter. Jesus war schon immer da. Er war Mitschöpfer, wie gesagt. Also das ist noch keine Antwort auf die Frage, wann war das heute im Sinne unseres Verses 7? Und hier gehen die Schriftausleger etwas auseinander. Manche sagen, dass heute von Vers 7 war die Zeugung durch den Heiligen Geist bei Maria. Andere sehen eine Parallele zur Taufe, wo ähnliche Worte gebraucht werden. Wieder andere sehen den Zeitpunkt erfüllt, als sich Gott zur Rechten Gottes gesetzt hat. Also ich würde die erste Deutung bevorzugen, auch deshalb ist es sehr wahrscheinlich unter die Weihnachtsgeschichten oder die Weihnachtstexte gekommen. Heute, das war der Heilige Geist, der Jesus gezeugt hat. In Lukas 1, Vers 35 sagt, kennt die Geschichte, da erscheint der Engel Maria und sagt, du wirst einen Sohn bekommen, der wird den Sohn des Höchsten genannt werden und so weiter und so weiter. Und da sagt die Maria, aber wie soll das zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und dann versucht es ihr der Engel zu erklären und sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und, jetzt kommt noch ein und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Was bedeutet das? Ich will es ganz kurz erklären. Der Engel sagt hier ein Zweifaches. Das erste ist, der Heilige Geist wird über dich kommen. Dazu möchte ich heute nicht sagen. Ich habe vor einiger Zeit mal in Massenbach eine Predigt gehalten oder vor Jahren schon. Da habe ich das ausführlich erklärt, was das bedeutet vom Alten Testament her. Und das zweite will ich kurz ein paar Bemerkungen dazu machen. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Wenn man überschatten im Alten Testament sucht mit einer Konkordanz, kann man ja ganz leicht am Computer machen, stößt man unter anderem auf 2. Mose 40, Vers 35 und da heißt es, und Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke, das Zeichen der Anwesenheit Gottes, weil die Wolke darauf sie überschattete und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Das heißt doch, Maria wird ja gleichsam zur Stiftshütte, zum Heiligtum, in dem Gott in Gestalt seines Sohnes da war. Gott war in der Stiftshütte, die Herrlichkeit hat die Wohnung erfüllt. Jetzt ist Maria die Wohnung, die Stiftshütte von Jesus. Von daher verstehen wir ja auch Johannes 1, Vers 14 besser. Da heißt es, und das Wort ward Fleisch und, jetzt kommt das Wort, wenn man es wörtlich übersetzt, und zeltete unter uns. Zelt, Stiftshütte, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Im Neuen Bund ist übrigens auch unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes. Ja, der Tempel, kein Tümpel. Deshalb sind wir auch verantwortlich für das, was wir tun. Klar, Gott kann unsere Sünden alle vergeben. Aber das ist kein Freibrief, um freiwillig loszusündigen. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir feiern Weihnachten, weil dieses Ereignis der Heilsgeschichte, das uns in Psalm 2, Vers 7 beschrieben wurde, für uns als Menschen zum ersten Mal im Kind an der Krippe sichtbar ist. Und wir freuen uns an diesem Ereignis, weil der Sohn des Höchsten, der immer schon Sohn war, den Ratschluss des Höchsten ausführt. Und welche Konsequenz hat dieser Ratschluss des Höchsten nun für uns? Er bringt uns dazu, Gott, den Vater und Gott, den Sohn, anzunehmen und zu preisen. Und wenn Weihnachten uns nicht zur Anbetung Gottes führt, wenn wir an Weihnachten nicht Gott dankbar sind, dass seine Liebe so groß zu uns war, dass er seinen Sohn auf diese Welt geschickt hat, in die Niedrigkeit geschickt hat, ja, dann weiß ich auch nicht, was man noch sagen soll, worüber man sich freuen soll und worüber man Gott loben und preisen soll. Und wenn ich erkenne, dass sich diese Weissagung von Psalm 2 an Weihnachten erfüllt hat, dann bin ich sicher, dass sich auch alle anderen Weissagungen der Schrift erfüllen. Gott weiß, was die Zukunft bringt. Und er kennt auch das ganze Theater der Weltgeschichte, das sich gerade aktuell abspielt. Und er wird es auf seine Weise beenden. Und wenn wir die Weihnachtsbotschaft hören, dann dürfen wir gewiss sein, er kommt wieder. Ja, er ist nicht nur als Kind gekommen. Damals als Kind, als kleines, verletzliches Kind. Er hat sich erniedrigt. Er hat sich schlagen lassen. Er hat sich anspucken lassen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Herr des Kosmos kommt auf diese Welt und lässt sich von uns Menschen anspucken, verhöhnen bei seiner Passion. Ein Rohr wurde ihm auf das Kopf gehauen. Er wurde gegeißelt. Ihr Lieben, das haben die Menschen getan und Gott hat es mit sich machen lassen, weil er uns geliebt hat, aus Liebe zu uns, um uns seine Liebe zu zeigen. Und er kommt wieder, aber dann nicht mehr als Kind, dann als Richter. Und das geht auch ganz klar aus dem Psalm 2 hervor. Und so wie sich das eine erfüllt hat, wird sich auch das andere erfüllen. Diese Erfüllung steht noch aus. Wir warten auf die Entrückung der Gemeinde. Und ich hoffe, dass jeder bereit ist, wenn Jesus kommt. Und Gott wird seine Pläne durchführen, egal was die in Berlin oder Brüssel beschließen. In Vers 8 lesen wir, da sagt Gott zum Sohn, ich, Gott, will dir, dem Sohn, die Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Mit anderen Worten, der einzige Sohn erbt alles. Er hat Eigentumsrecht an allem, kein Stein im Kosmos ist ausgenommen. Kein Mensch auf dem Planeten ist ausgenommen, der Sohn erbt alles. Und wenn ich Miterbe bin, Christi, dann erbe ich auch. In der Bibel wird den Kindern genauso wie bei uns das Erben zugesagt, nur mit dem Unterschied, dass es hier auch wirklich eintritt. Bei den Menschen kann ja immer mal was dazwischen kommen, das Erbe ist weg oder sonst irgendwas. Bei Gott nicht. Wir erben alles. Und was gibt es da zu erben? Nein, kein Geld. Das Erbe, das Gott verspricht, ist viel, viel mehr wert als materielle Dinge, als Geld oder ein Porsche oder sonst irgendwas, was sich da jeder so wünscht. Es ist das Leben in der Gegenwart Gottes, das nie aufhört. Das Leben in der Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit ist so gewaltig, dass der Apostel Paulus, der ja mal einen Blick in diesen Himmel tun durfte, er hatte keine Worte, um das zu beschreiben. Was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Paulus, der ja um Worte nicht verlegen war, findet hier keine Worte, um die Herrlichkeit Gottes zu beschreiben. So gigantisch, so gewaltig war diese Herrlichkeit. Das ist das umfassende Erbe, das auf die wartet, die mit Jesus leben. Und nochmals, wer erbt? Wenn ein Mensch stirbt, wie gesagt, erben die Kinder. Und bei Gott erben eben ebenfalls diejenigen, die Kinder Gottes sind. Es gibt einen kleinen Unterschied zum menschlichen Erben. Ich kann mir meine Eltern nicht aussuchen. Ich kann mir nicht aussuchen, ob ich Sohn eines steinreichen Mannes oder Sohn von ärmeren Eltern war, aus der Unterschicht. Das konnte ich mir nicht aussuchen. Ich habe sehr liebe Eltern gehabt, die sicherlich nicht zu den Reichsten gehört haben. Aber sie haben mir schon früh den Weg zu Jesus gezeigt. Aber bei Gott kannst du Ja sagen. Bei Gott kannst du sagen, ja, ich möchte dein Erbe sein. Am Kreuz hat der eine Schächer zu Jesus in letzter Sekunde noch Ja gesagt und er wird erben. Der Schächer auf der anderen Seite hat in letzter Sekunde, als es für ihn noch möglich war, das Heil ausgeschlagen. Und er wird ins Gericht kommen, ein schreckliches Gericht. Das heißt, die Frage und der evangelistische Gedanke, den ich jetzt weitergeben will, willst du Gottes Kind sein? Ich weiß nicht, ob hier auch jemand ist, der nicht Gottes Kind ist, vielleicht aber auch im Zoom, ich weiß es aber nicht. Dennoch möchte ich das tun, das Evangelium weiter so weitergeben. Willst du Gottes Kind sein und das ewige Leben erben? Oder willst du nur ein entfernter Verwandter sein? Oder nur ein Stück weit fromm sein? Nein, nur wer wirklich Kind ist, wird auch erben, aber dann ganz sicher. Darum lass dir an Weihnachten nicht nur Geschenke schenken, die ein Weihnachtspapier eingepackt sind mit Schleifchen drum, sondern lass dir die Liebe Gottes durch Jesus schenken. Die ersten Gäste bei unserem Heiland waren Habenichtse, eben unsere Hirtenangehörige der Unterschicht. Und der letzte Gesprächspartner, habe ich gerade erwähnt, Jesu, war ein Verbrecher. Also es waren jetzt nicht die ganz Edlen, die da immer die Ersten und die Letzten waren, die mit Jesus gesprochen haben, sondern was klein und gering ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Die Ersten waren Hirten, Unterschichtler, und der Letzte war ein Verbrecher, ein Gangster, der Schächer am Kreuz, der noch in letzter Sekunde die Kurve gekriegt hat. Für den Ersten und für den Letzten ging der Himmel auf, weil sie nichts anderes hatten als ihr kaputtes Herz. Auch wenn heute vielleicht keine Habenichtse oder Verbrecher unter uns sind, es sind bestimmt welche da oder schauen zu im Livestream, die haben ebenfalls ein kaputtes Herz. Und heute Morgen versucht er bei dir reinzukommen, auch wenn du ihn bisher noch nicht eingelassen hast. Das ist er ja gewöhnt von Anfang an. Sie hatten keinen Raum in der Herberge, heißt es bei Lukas. Er war noch nicht ganz da, da flog er schon vor die Tür, wurde an den Rand gedrängelt. Der einzige Platz, den es für ihn gab, war so eine Notunterkunft im Nebengebäude. So ist das bis heute geblieben. Für Jesus ist einfach kein Platz da. Weder auf dem Weihnachtsmarkt, da sowieso nicht, noch auf den vielen Weihnachtsfeiern, die laufen meistens sehr unchristlich ab. Damals in Bethlehem, wie gesagt, war kein Platz für Jesus und das soll sich in deinem Leben aber nicht wiederholen. Also lass ihn rein, überall hin in dein Leben. Heute ist Jesus wieder mal auf Quartiersuche und er lässt bei dir anfragen, wenn du ihm noch nicht gehörst, ob du ihn aufnehmen möchtest. Heute will dich Jesus fragen, bist du ganz für mich bereit? Du verlierst dich sonst im Jagen nach den Gütern dieser Zeit. Wag es mit Jesus, was deine Not auch sei. Wag es mit Jesus, er macht dich frei. Amen. Wir beten. Jesus Christus, wir danken dir für deine Liebe, für deine übergroße Liebe zu uns, die wir diese Liebe ja gar nicht verdient haben. Du bist auf diese Welt gekommen, hast die Herrlichkeit beim Vater verlassen, weil du uns geliebt hast und weil du jedermann deine Liebe zeigen wolltest. Herr Jesus Christus, wir haben gesehen, was du auf dich genommen hast, aber wir sind oft so gleichgültig und da nehme ich mich nicht aus, Herr Jesus Christus, wir stehen dir oft ja, fast ablehnend gegenüber. Wir lassen dich nicht überall rein in unser Herz. Herr Jesus Christus, bitte schenkst doch, dass wir froh und dankbar und fröhlich sind, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass wir dich aufnehmen durften. Und du willst alle Winkel unseres Lebens erfüllen. Herr, schenkst, dass wir dich reinlassen. Und so bitte ich dich nun auch für die nächste Woche, da das, was wir tun, in dieser besonderen Woche, wo es Neujahr und Silvester gibt, Herr, aber schenkst, dass wir auch da, oder dass es auch da in unserem Leben sichtbar wird, dass du unser Herr bist, dass wir dir gehören, dass wir auch ein Zeugnis sind durch unsere Lebensführung, durch das, was wir sagen. Jesus, wir wollen das Wort von dir weitersagen zur Zeit und zur Unzeit. Herr, gib uns die Kraft dazu und segne uns. Amen.
Und beten miteinander das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
So geh nun hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.